Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Gut, ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge des Softwarearchitektur-Podcasts. Heute geht es um technische Schulden und andere Schulden, würde ich mal sagen, oder weitere Schulden. Und es freut mich sehr, dass heute im Podcast neben mir Gernot Starke und Michael Stahl da sind. Hallo Gernot, hallo Michael.
Hallo.
Hallo zusammen.
Cool. Dann starten wir doch gerade mal in das Thema rein. Und was mich als erstes interessiert, ist vielleicht Michael, was ist dein Bezug zu technischen Schulden oder zu diesem Thema?
Ich arbeite ja schon seit 30 Jahren an Architekturreviews innerhalb von Siemens, war aber auch schon Architekturreviews außerhalb von Siemens beteiligt. Und da ist zwar nicht unter dem Begriff, aber halt immer wieder das Problem aufgetaucht, dass Applikationsentwickler vergessen, Sachen sozusagen richtig zu implementieren oder eben verwenden die falschen Patterns oder auch haben eben technische Entscheidungen, die nicht passen, was eben zu diesen Problemen, die man heute technische Schulden nennt, führt. Ich meine, der andere Punkt, den ich ja auch noch sagen kann, ist, ich bin ja mit Walt Cunningham befreundet, der Erfinder von Wiki und aber auch von technischen Schulden. Der hat irgendwann mal gesagt, wenn du zum ersten Mal Code auslieferst, dann gehst du sozusagen in Schulden. Das ist okay, solange die Schulden klein bleiben, weil du ja mit einem, sage ich mal, sofortigen Rewrite oder Refactoring das Problem lösen kannst. Dass aber die Gefahr ist, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden und damit dann jede Minute, die man eben auf unrichtigen oder fehlerhaften Code arbeitet, sich quasi wie Zinsen auf diese Schulden auswirkt. Und daraus wurde eben aus dem finanziellen Schulden hat Award das übernommen zu den technischen Schulden. Also das ist so mein Zusammenhang oder meine Verbindung zu technischen Schulden.
Sehr interessant. Vielleicht Gernot, was ist dein Bezug zu technischen Schulden?
Ja, außer dass ich bestimmt häufig welche produziert habe, durfte auch ich vielleicht nicht ganz so lange wie Micha, aber auch schon deutlich über 20 Jahre ab und zu Systeme reviewen. Darin sind mir dann Defizite aufgefallen und ab und zu hatte ich halt auch das Mandat oder die Aufträge, diese zu beseitigen. Ja, das heißt, ich habe sowohl als Verursacher gewirkt, als Finder, als auch jemand, der sich überlegen musste, wie werde ich das wieder los? Und wir werden später ja noch auch über die Arten von solchen Schulden reden. Ja, das finde ich immer eine sehr spannende Aufgabe, ne? Also überhaupt mal zu merken, wie Michael hat das eben gesagt, wenn man halt vorschnell Dinge ausliefert, wie das dann noch ganz, ganz lange später dramatische negative Konsequenzen haben kann.
Ja, ich finde spannend, wir haben schon ein wenig den Begriff ein wenig abgesteckt durch den Bezug. Vielleicht noch mein Bezug. Ich bin ja nebenamtlicher Dozent an der Hochschule Luzern und im Software-Architektur-Kurs sprechen wir da eben auch über technische Schulden. Und als Intro zu den technischen Schulden gebe ich jeweils die Aufgabe den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie doch mal eine Metapher für technische Schulden bringen sollten. Und da kommen spannende Beispiele raus, ich habe mir die da notiert, zum Beispiel Kochen ohne abzuwaschen, fand ich ein interessantes Statement, oder nicht bezahlte Kreditkartenrechnung und dann kommt man hohe Zinsen von entsprechenden Finanzdienstleister. Oder Stefan Todt hat mal in seinem Buch Vorgehensmuster für Softwarearchitektur hat er gesagt, technische Schulden sind ein bisschen wie das letzte Bier des Abends, das ihnen für den Moment Spaß macht, die Arbeitsleistung am nächsten Tag jedoch relevant schmälert. Und da sind wir beim technischen Schuldenbegriff. Was denkt ihr dazu?
Ich habe, als wir vorgesprochen haben, an mein erstes Studentenzimmerchen gedacht, wo ich am Tag des Einzugs an die Decke eine Glühbirne mit zwei Drähten gehangen habe und ja wirklich einigen anderen gesagt habe, ich hänge da demnächst eine Lampe auf. Ja, und dieses blöde Drahtding da, das war ständig im Weg, sah halt hässlich aus. Wahrscheinlich war es auch noch gefährlich, aber das ist halt schon das Risiko, dass halt solche Übergangslösungen sich länger halten, als das gut ist. Ne? Bei der Lampe, also ich habe die schlechte elektrische Installation dieser Lampe überlebt, ne, ohne dauerhafte Schäden. Aber ja, das ist halt so ein Risiko, ne, dass wir halt die Dinge, die wir halt unsauber gemacht haben, einfach so lassen, wie sie sind. Ja, das, manchmal mag das okay sein, aber in anderen Fällen sollten wir halt eben lieber ordentlich arbeiten, insbesondere wenn halt ein Team, ein ganzes Entwicklungsteam oder Entwicklungsprozesse darauf basieren. Ich fände es interessant, wenn wir zu dritt vielleicht auch nochmal ganz kurz diesen Begriff der Schulden hinterfragen. Also Schulden in der Wirtschaft funktionieren ja ein bisschen anders als Schulden in unseren technischen Systemen. Also ja, die nicht bezahlte Kreditkartenrechnung, das geht ja schon so in Richtung wirtschaftliche Schulden. Aber üblicherweise im Umfeld Schulden, ja, mit Gläubiger und Darlehensnehmer und Geber und so, also wenn ich als Privatperson eine Wohnung kaufen will oder irgendeine größere anschaffen, dann muss ich der Bank ja sehr, sehr genau sagen, für welchen Gegenstand ich überhaupt dieses Darlehen, also diese Schulden aufnehmen möchte. Und diese genaue Beschreibung des Gegenstandes, die fällt ja in der IT zumindest schon mal weg. Also weil ich das eben nicht genau beschreibe, was ich tue. Und das Zweite mit diesem Vergleich aus der realen Welt zu IT-Schulden ist, dass ich der Bank sehr, sehr genau, also extrem genau darlegen muss, warum ich glaube, dass ich die Schulden wieder zurückzahlen kann. Sicherheiten. Ja, und hat jemand von euch schon mal Sicherheiten bei technischen Schulden hinterlegt oder der Projektleitung irgendwie erklärt, dass wir das wieder zurückzahlen? Ich glaube doch eher das Gegenteil, oder?
Ich glaube, das Problem ist aber auch ein bisschen, also ich habe öfters mal Projekte oder Architekturreviews, wo es darum geht, alte Systeme sozusagen zu retten, zu integrieren oder zu ersetzen. Und da sieht man auch, es gibt technische Schulden, von denen ich gar nicht wusste, dass es technische Schulden sind. Wenn ich zum Beispiel vor 20 Jahren in Corba was entwickelt habe, dann wird heute jeder sagen, ja, das kannst du vergessen, mach doch lieber REST und Microservice-Schnittstellen. Also damals waren es keine technischen Schulden, heute wären es schon welche. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Da nehme ich ja nicht bewusst irgendwelche Schulden auf, sondern es sind keine Schulden, werden aber dann später zu Schulden umdeklariert.
Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst, Micha. Also dieses, ich treffe heute eine technische Entscheidung, die aus heutiger Sicht die vielleicht einzig mögliche oder bestmögliche Entscheidung in meiner Situation ist. Und dann ändert sich im Laufe der Zeit irgendetwas in der Umwelt. Also es kommt ein neues Produkt, ein neues Framework, neue Infrastruktur, neue Hardware. Ja, und jetzt sitze ich da mit meiner Entscheidung von vor ein paar Jahren mit irgendeiner Software oder einem Framework, der heute als komplett veraltet gilt. Ja, und heute sagen wir dann, also Corba, ne, schönes Beispiel. Damals gab es halt kein REST. Es gab keine andere Möglichkeit, remote zwischen Objekten zu kommunizieren. Heute habe ich andere Möglichkeiten und deswegen ist dann, also einfach durch den Fortgang der Zeit und den Fortschritt, ist dann überhaupt die Entscheidung von damals aus heutiger Sicht irgendwie fragwürdig geworden.
Das heißt, es wird über die Zeit eigentlich zur technischen Schuld. Das ist interessant, genau. Ja, das stimmt.
Ja, und wir haben von dieser Entscheidung, ich finde Corba ein ganz schönes Beispiel, wir haben ja bestimmt eine ganze Zeit lang von dieser Entscheidung auch profitiert. Ne, wir konnten remote zwischen Objektinstanzen kommunizieren, ne, anders war das kaum möglich. Ja, und dann ist dieses Corba einfach gut, das hat uns geholfen, unsere Software vor die Tür, also in Produktion zu bringen. Ja, und dann erfindet jemand alternative Möglichkeiten, Technologien oder Methoden, die leichtgewichtiger sind, wo ich keine kommerziellen Object Broker mehr für brauche, ich mir aufwendige IDL, Compiler, sonst was sparen kann. Und jetzt plötzlich sagen wir, das mit dem Corba, das war vielleicht doch keine so gute Idee.
Was ich eben spannend finde bei diesem Beispiel ist, dass es neben der technischen Schuld vermutlich, ich würde dem mal vielleicht sagen, organisatorische Schuld gibt. Und zwar plötzlich findet man nämlich gar keine Entwickler, Entwicklerinnen mehr, die gerne daran arbeiten würden. Also es ist nicht nur technischer Natur, sondern plötzlich die Firma hat Probleme, passende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden.
Ja, ja, oder du musst halt viel mehr Geld bezahlen oder musst viel länger suchen.
Guter Punkt, ja.
Das ist ja auch eine Art, habt ihr eben, finde ich sehr richtig gesagt, das ist ja auch eine Art Zinsen, ja, die wir halt entrichten müssen. Ja, und da aus der Nummer kommen wir halt auch nicht raus, weil ich vermute jetzt, Cobra-EntwicklerInnen sind die letzte Zeit schon eher selten geworden.
Mit Sicherheit. Außer bei älteren Anwendungen, die noch zu entwickelt worden sind.
Ja, aber wie war das? Da gehen auch mal irgendwann die Leute weg. Und sehr lustig.
Ist vergleichbar mit COBOL-Entwicklern, die man ja auch heute noch teilweise braucht, um ältere Systeme zu pflegen.
Auch ein schönes Beispiel.
Da kommen die Modernisierungsprojekte rein, oder? Wo man Schritt für Schritt eigentlich diese Software versucht zu modernisieren und das auch schlussendlich diese technische Schuld zurückzahlt, oder?
Patrick, ich habe mal eine Frage an dich. In unserer Vorbesprechung, ja, die ist übrigens sehr, sehr lustig war, aber in der Vorbesprechung hast du einen Beitrag von Martin Fowler angesprochen, also der ja als Buchautor, Softwarearchitekt irgendwie möglicherweise auch sehr vielen unserer Hörerinnen oder Hörer bekannt ist, der so einen technischen Schuldenquadranten gemacht hat. Ich bin mal ganz gespannt. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich bin unsicher, ob wir den gleichen meinen. Also könntest du uns den bitte mal erklären?
Ja, sicher. Sehr gerne. Und zwar der technische Schuldenquadrant beschreibt eigentlich, wie technische Schulden eigentlich überhaupt aufgenommen werden. Das kann durchaus ganz unterschiedlich sein. Und er beschreibt hier grundsätzlich vier Arten in diesem Quadranten, wie technische Schulden aufgenommen werden können. Starten wir mal. Die technischen Schulden können bewusst, und er sagt dem, ich habe jetzt den englischen Begriff gerade nicht, aber übersetzt, rücksichtslos aufgenommen werden. Und wer kennt das nicht? So à la das Statement, wir haben keine Zeit für Architekturarbeit, wir müssen jetzt liefern. Da, ich vermute, jeder von uns kennt da diese Feature Factory.
Nein, nein, bestimmt nicht.
Natürlich, bestimmt nicht, oder? Da der Pio sagt, hey, jetzt, wir müssen Feature um Feature raushauen, wir haben da eine sehr strikte Roadmap und dann passiert eben dieses Statement. Wir haben gar keine Zeit. Eigentlich ist diese Aufnahme von, oder die Art, wie wir hier technische Schulden aufnehmen, bewusst, aber es ist eigentlich rücksichtslos, weil man einfach sich darüber gar keine Gedanken macht oder das einfach schlichtweg ignoriert.
Also das heißt, das ist dann sowas, wo wir die Zeit höher priorisieren als vielleicht die Güte, die Sauberkeit der Arbeit, ne, das so grundlegende Engineering-Prinzipien. Ne, das heißt, wir liefern bewusst unter Zeitdruck eben aus, obwohl wir wissen, dass wir mit besserer Anwendung von solchen Engineering-Prinzipien oder Technologien sauberer arbeiten könnten. Meinst du das damit?
Ja, ich denke, die Kurzfristigkeit wird höher priorisiert als die Nachhaltigkeit eines Features, denke ich, ist in diesem Ansatz.
Ich meine, es kommt zum Beispiel auch öfters vor, kenne ich von Siemens oder auch von anderen Firmen, wenn man zum Beispiel jetzt ein Messedemo braucht oder man möchte das Produkt auf einer Messe vorstellen, dann wird es halt noch an einigen Stellen glatt gebügelt. Oder mit anderen Worten, es werden technische Schulden eingebaut, um das eben lauffähig zu machen. Aber ob der Code jetzt gut oder schlecht ist oder die Architektur, spielt eigentlich keine Rolle. Das wäre auch so ein Beispiel für rücksichtslos und bewusst technische Schulden eingehen.
Super Beispiel für die Messe oder für den Sales Pitch.
Ich fühle mich erkannt und ertappt. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Patrick, du warst bei bewusst und rücksichtslos. Was sind denn andere Arten, wie wir die aufnehmen könnten, also diese Quadrantenansicht?
Ich gehe da mal weiter. Bleiben wir beim bewusst, aber quasi umsichtig geplant. Da ist so das Statement, wir verzichten bewusst auf eine saubere Lösung. Die resultierenden Probleme sind bekannt und werden beherrscht. Wir müssen jetzt liefern. Ich finde, hier haben wir einen kleinen Unterschied. Und zwar nehmen wir hier explizit technische Schulden aus. Wir sagen ja, wir nehmen diese auf, damit wir schneller sind, aber wir notieren die und machen haben auch die Awareness schlussendlich beim, vermutlich beim Product Owner, beim Entwickler oder beim Management. Das ist schon ein leichter Unterschied zu vorhin.
Kann ich mir darunter sowas vorstellen, wie wir wissen, dass es einen neueren Framework gibt, mit dem ich irgendeine Aufgabe lösen kann? Dann müsste sich aber das ganze Team erst einarbeiten. Also nehmen wir halt den, den wir schon immer genommen haben. Der ist halt vielleicht nicht ganz so cool. Aber das machen wir sehr bewusst.
Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel, oder? Wo wir sagen, hey, wir nehmen das Update bewusst nicht ein, wir verschieben es. Aber nehmen es auf, zum Beispiel im Backlog als technischen Task.
Und damit ist es ja dann auch sichtbar. Ne?
Richtig.
So, und du hast jetzt gesagt, die, das waren jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir die bewusst aufnehmen können. Und dann vermute ich, ist das Pendant dazu, wir machen es unwissentlich oder unbewusst.
Richtig. Oder wie es beschreibt Martin Fowler, versehentlich. Oder wenn wir da wieder bei der rücksichtslosen Spalte sind mit versehentlich, dann ist das Statement oder kann das Statement sein, ja, was ist überhaupt das Problem? Und ich nehme hier oft wahr, oder was so ein, etwas in diese Sparte geht, ist, wenn man sich zum Beispiel mit einem Framework oder einer Technologie nicht wirklich befasst, sondern man setzt sie einfach ein, weil es vielleicht cool ist, aber eben sich nicht mit den entsprechenden, ja, Themen, die daraus resultieren können, auseinandersetzt. Und also, ja, hier ist gar kein Problem. Ich habe einfach jetzt mal zum Beispiel, ich weiß auch nicht, die neueste React, das neueste React-Frame verwendet, ja.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Vorgehen, das eigentlich fast immer passiert. Also wenn du jetzt in einem Projekt bist und einer nennt dir eine coole Lösung für ein Problem, das du hast, und obwohl du das Problem nicht durchblickst oder die Lösung nicht durchblickst, verwendest die trotzdem und merkst natürlich erstmal nicht, dass du vielleicht gegen idiomatische Vorgaben oder sage ich mal Best Practices verstößt.
Und da gehen wir noch in den letzten Teil von diesem Quadrant, der vierte Teil, und zwar, wir sind versehentlich da reingelaufen, aber ich sage jetzt mal, es ist trotzdem umsichtig. Und das Statement ist hier, jetzt wissen wir besser, was wir hätten tun sollen. Und ich behaupte, das ist ganz normal in der Softwareentwicklung, weil wir, wenn wir etwas umsetzen und im Nachhinein schlauer sind, was vielleicht nicht so gut sind, eine Retrospektive machen, das ist normal. Finde ich, das passiert ein.
Das heißt, dieser letzte Teil wäre quasi ganz normales Feedback, was wir uns im Team geben, wo wir dann selber merken, oh Mist, wir haben da was gemacht. In der Retro stellen wir es jetzt fest, ne, wir hätten es besser lösen können oder es stellt sich raus, ist doch nicht so performant.
Ich glaube, das kann man gar nicht, ehrlich gesagt, irgendwie verhindern. Ich finde es auch gut, oder, dass man in dem Fall die Lösung hinterfragt, sich ständig versucht zu verbessern und das fällt quasi in diese Kategorie. Genau.
Letztlich ist das ja, ja, wie du sagst, die Dinge sind, also dass wir überhaupt Fehler machen, ist ja normal. Ja, also dieses Streben nach Perfektion, das kriegen wir sowieso in Architektur oder Entwicklung vermutlich nie hin. Also dass dieser letzte Teil, dass wir aus Versehen irgendetwas suboptimal tun, ja, da bin ich auch der Meinung. Ja, das können wir vermutlich kaum eliminieren.
Ich meine, das Problem ist doch, du hast ein Projekt, da spielen jetzt 20 Technologien rein, die selber auch noch ziemlich umfangreich sind. Keiner kennt diese Technologien von A bis Z. Also machst du ja quasi auch sozusagen, versuchst halt das Beste draus zu machen. Und das ist normal im Tagesgeschäft, weil du einfach keine Zeit hast, sich erst mit 3 Monate vorzubereiten auf die Technologien, um sie dann einzusetzen. Also darum gehört es für mich immer zum normalen Leben in Softwareentwicklungsprojekten.
Ja, und dann haben wir, glaube ich, alle auch schon was von Politik in Softwareentwicklungsprojekten gehört. Ja, ganz schlimm. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen eingeordnet, wie das überhaupt zu solchen Schulden oder Defiziten kommen kann. Was haltet ihr davon, wenn wir vielleicht mal so ein klein bisschen sammeln, was euch denn so für Arten solcher technischen Schulden untergekommen sind? Also jetzt ob bewusst oder unbewusst eingegangen, lassen wir jetzt mal auf Seite, aber so eine Art, die schon ein bisschen angeklungen ist zwischen den Zeilen, sind doch Schuldendefizite, die sich ganz konkret auf Quellcode beziehen. Vielleicht ist das der ganz klassische Begriff. Mag einer von euch beiden da mal so ein bisschen eure Einschätzung zu geben?
Ich kann da mal kurz anfangen. Also zum einen, wir haben ein Pattern-Buch damals geschrieben und aber gesehen, genauso wie bei dem Gang of War Patterns, dem bekanntesten Pattern-Buch, dass Leute diese Patterns auf einmal so wie Bausteine eingesetzt haben und die einfach zusammengeflanscht haben, obwohl ja Pattern zum Beispiel eine Rolle definieren und eine Komponente könnte in mehreren Patterns eine Rolle spielen. In dem Sinne, und das führt dann meistens zu eben unsauberen Code, da wo gerade viele Patterns drin sind, die aber schlecht implementiert worden sind. Oder auch eben nicht richtige Anwendung von umfassenden Patterns oder unpassenden Patterns, wo man einfach hergeht und sagt, okay, für Observer gibt es eine Implementierung in dem Buch vom Erich und die nehme ich jetzt einfach sozusagen auch im Code zu mir rüber und verwende die einfach so, wo man eigentlich weiß, es gibt verschiedene Arten, das Pattern zu implementieren, wurde aber nur eine natürlich aus Größengründen in dem Buch geschildert und man verwendet es einfach so. Auch so Beispielpunkte, man verstößt gegen Programm oder Programmierkonventionen, die in der, sag ich mal, Organisation typisch sind, macht eben entsprechende Fehler im Sinne von Code wiederholt sich, don't repeat yourself zum Beispiel, oder ich verwende immer die beste, komplizierteste Lösung, statt die einfachste zu nehmen, also Occam's Razor spielt da eine Rolle. Also das sind alles so Sachen, die in meinem Umfeld halt entstehen und dann zu technischen Schulden führen.
Also sprich zu schwererem Verständnis, schwererer Änderbarkeit.
Genau.
Ja, oder wir haben ja das ganz am Anfang gesagt, ne? Minutes spent on not right code. Wir schieben mal die Ansätze und Ideen, wie wir solche Dinge erkennen können, vielleicht noch ein klein bisschen weiter nach hinten. Ja, wenn wir jetzt erstmal über die Arten dieser Schulden diskutieren. So Programmierschulden, ja, die Art der, wie wir programmieren Schulden, das kann ich verstehen. Aber lass uns doch mal eine Abstraktionsebene höher gehen. Also wir haben jetzt das Niveau von einzelnen Methoden, Funktionen, Klassen und so weiter verlassen und gucken jetzt so ein bisschen eher aufs große Ganze, größere Strukturen im Größeren. Ja, was könnt ihr euch da so für Arten von Schulden, Defiziten vorstellen?
Ich denke, das kann man so subsumieren unter den sogenannten Architekturschulden. Und eben da zoomen wir raus, wie du gesagt hast, wo wir eher auf einer Makroebene sind. Dort der Klassiker, hohe Kopplung zwischen verschiedenen Systemen zum Beispiel, zyklische Abhängigkeiten. Was ich dort auch feststelle, und das haben viele Vorhaben, die ich begleitet habe, dass man oftmals gar keine expliziten Qualitätsanforderungen hat. Das ist alles implizit im Raum. Und das Problem ist dann eigentlich, dass man sich dann sehr stark als Engineering-Team auf die Lösung fokussiert, aber nicht auf das Problem, was man eigentlich lösen möchte. Und das führt dann meistens zu spannenden oder vielleicht eben unpassenden Wahl von Plattformen, Frameworks, Tools und man holt sich so eigentlich direkt die Schulden mit ins Haus.
Diese Qualitätsanforderungen, das gehört ja fast zu meinen, ja, ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich Lieblings- oder Horrorschulden sagen soll. Also Lieblingsschulden, weil ich das Thema so wichtig finde und das so ein ergiebiges ist und der Horror ist, weil wenn es eingetreten ist, dann ist es echt ein Riesending.
Also ich kann mir erinnern, Name sage ich jetzt nicht, ein Entwickler vom heutigen Sona Cube und so weiter, hieß früher anders, hat mir mal erzählt, als er zum ersten Mal auf die Architektur mit zum Tool draufgeschaut hat, in dem Fall mit dem eigenen Tool, dann ist er fast vom Hocker gefallen, als er zum Beispiel so Dependency Cycles, übermäßige Komplexität in Teilen von der Architektur und so weiter gefunden hat. Also das sind ja auch Sachen, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, um bei dem Quadranten zu bleiben.
Kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, ne, dass es da ja auf dieser Ebene, also so ein Stückchen oberhalb der einzelnen Codezeilen auch noch so eine ganze Menge an ja Defiziten oder Schulden geben kann. Ja, Jetzt lass uns doch noch ein bisschen weitergehen. Also wir haben jetzt die reine Implementierung und diese strukturellen Fragen in der Architektur, eine Kopplung und so weiter. Ich habe kennengelernt, das massive Defizit, wir haben zwar den Code im Griff, aber wir testen nicht oder wir testen nicht gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass euch das auch begegnet ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also es gibt zwar Leute, die schreiben dann ein paar Tests, aber wenn es das genau überprüft, sind entweder zu wenige Tests für die Abdeckung, für die notwendige vorhanden, oder es ist quasi, sind auch Tests, die eben mehr die unwichtigen oder sagen wir mal einfachen Funktionalitäten testen, aber sich bei den komplexeren Geschichten zurückhalten. Also insofern kann man da auch Schulden aufbauen, sowohl beim, sag ich mal, Entwickler, Architekten als auch beim Tester.
Mich erinnert das so ein bisschen an die Aussage eines Teams in einem Architektur-Review. Also ich habe gereviewt und habe dem Team gesprochen, die gesagt haben, ja, guck dir ruhig mal unsere Architektur an, aber auf die Tests brauchst du nicht gucken, wir haben ganz viele. Das war wirklich so, wirklich sehr, sehr viele Tests. Ich habe dann aber in deren Bugtracker geguckt und habe festgestellt, Moment, ihr habt ganz, ganz viele Tests, ihr habt aber ganz viele so rein funktionale Fehler, also sprich, die Software rechnet falsch. Na, also Bugs, die in dem Bugtracker waren, wo einfach falsche Rechenergebnisse moniert wurden. Weil ich gesagt habe, Moment, das sind doch die Sachen, die ich perfekt testen kann. Ja, so über Unit-Tests, über meinetwegen sogar End-zu-End-Tests, da kann ich doch sagen, das könnte ich doch gut in Testfällen formulieren. Das hat sich dann halt rausgestellt, dass sie zwar sehr viele Tests hatten, aber wahnsinnig viele davon praktisch die gleichen Dinge, also sehr viel Redundanz in den Testfällen, aber sehr große Lücken in diesem Testnetz.
Was natürlich auch der Fall ist, weil Patrick hat es vorher erwähnt, wenn es keine expliziten Qualitätsanforderungen gibt, dann kann ich ja auch nur auf Verdacht Tests für genau solche Anforderungen, also Qualitäten, implementieren. Weil ich ja nicht weiß, was hat höhere Priorität, kann es dann auch eben zu Problemen führen.
Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, ne, weil wir jetzt so eine transitive Fortsetzung haben. Wir machen an einer Stelle irgendwas schlecht, ne, Qualitätsanforderungen, dann kriegen wir also schon ein Defizit in der Architektur. Wir haben aber fast zwangsläufig auch ein Defizit, ein weiteres im Testen.
Sehr gut die Beziehung da aufgezeigt. Und was eben spannend ist, Gernot, oder? Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Art von Schulden. Das sind eigentlich die Dokumentationsschulden.
Nein, Patrick, das kommt doch nirgendwo vor. Documentation Debt, nein, nie gehört.
Genau, eben wegen so impliziten Qualitätsanforderungen, nicht dokumentierten Architekturentscheidungen und weiter. Und hier, ich glaube eben auch das, wenn wir solche Schulden haben, führt das zwangsläufig zu weiteren technischen Schulden.
Als ARC42-Contributor, glaube ich, habe ich eine Vielzahl solcher Documentation Debts gesehen. Zu viel Dokumentation betrachte ich auch als Schuld, weil Leute dann nicht das finden, was sie suchen. Outdated Documentation, also es werden lange und ausführlich Sachverhalte beschrieben, die heute schon gar nicht mehr da sind. Also beschreiben einfach Code von vor 5 Jahren und nie nachgezogen. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt gerade in dem Moment denken, oh Mist, ich bin erkannt. Also sollte ja mal vorkommen.
Ich meine, ich kann nur eine Anekdote erzählen. Es war auch ein Architektur-Review. Da habe ich explizit den Chefarchitekten gefragt, wo denn die Architekturdokumentation sei. Er hat gesagt, er braucht mal eine Viertelstunde Pause, hat in der Zwischenzeit irgendein UML-Tool genommen und aus dem Code die Architektur generieren lassen und das ausgedruckt und meinte, hier ist unsere Architekturdokumentation. Da steht zwar alles drin, was passiert ist, aber nicht warum. Also insofern, ein zu wenig an Dokumentation kann auch wieder zu Problemen führen oder eben nicht die Dokumentation von wichtigen Aspekten.
Ja, das ist ja jetzt schon eine ziemlich erschreckende Breite, die wir haben. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht fertig. Also wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben bisher alles gut gemacht. Ja, wir haben sauber gecodet, wir haben uns bewusst Gedanken über die Abhängigkeiten, Kopplungen, Zusammenarbeit von Komponenten gemacht. Wir haben ordentlich getestet und wir haben sauber dokumentiert. Und dann sagt das Team zu mir, ja, hier arbeite ich nicht gern, weil ich muss bei jedem Compile und Build der Software eine halbe Stunde warten. Also das Originalteam hat nicht eine halbe Stunde gesagt, sondern irgendeine andere Zahl, die in ähnlicher Größenordnung lag. Aber habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
Ich habe das erlebt bei einer Telekommunikationslösung, wo man dann wirklich, das war dann fast eine Stunde gewartet hat, ist allerdings schon länger her. Haben wir aber teilweise als sehr gut empfunden, weil man dann Kaffee trinken gehen konnte. Aber natürlich für die Organisation war das eigentlich, ein schlechter Kompromiss, dass das eben so lang gedauert hat. Und dumm wurden auch etliche, Efforts oder Aufwände verwendet, um eben dieses Problem in den Griff zu kriegen.
Das ist halt was, ne, so der Build dauert zu lange oder Build und Test dauert zu lange. Dinge, die halt so klassische Analysewerkzeuge halt auch nicht finden. Ja, wo jetzt auch nicht so ein Modellierungswerkzeug sagt, hier, da hast du halt ein Defizit.
Ja.
Aber da kommen wir ja, glaube ich, gleich später noch dran, ne, wenn man über dieses Finden redet.
Aber ich glaube, du würdest das subsumieren unter organisatorischen Schulden. Stimmt das gerne?
Noch nicht ganz. Also es ist dieses Build, Compile, ne, Release, Deploy, Defizit-Thema, das geht für mich so ein bisschen in Richtung so Infrastrukturschulden. Ja, und Infrastrukturprobleme. Ja, weil also die Build-Infrastruktur, Compile und Build, das ist ja häufig ein Server im Keller oder heutzutage sicherlich auch in der Cloud, ja, wo ich halt beliebig viel falsch mitmachen kann. Ja, aber dieses Thema Infrastruktur, das geht ja noch weiter. Ja, es könnte ja einfach sein, dass ich einfach miese Hardware habe. Ja, oder veraltete Hardware, auf der halt, sagen wir mal, entwickeln, testen oder sogar Produktion stattfinden. Ja, und wir haben grundsätzlich schon ordentlich programmiert, aber die Hardware ist einfach nicht in der Lage. Ich habe eine Situation erlebt, wo das eigentliche System selber performant genug, Lasttests haben auch gezeigt, alle Performance-Anforderungen werden erfüllt. Deployed wurde es aber in einer Infrastruktur, wo auf dem Netz zwischen Datenbank, Server, Clients und so weiter auch noch große andere Jobs gelaufen sind. Und dann die anderen Jobs einfach die verfügbare Netzkapazität so weit reduziert haben, dass es sich so für AnwenderInnen so anfühlt, dass das neue System ist langsam, aber das war gar nicht das neue System. Und wenn man dann so von außen drauf guckt und stellt fest, boah, das System selber ist, wenn das in einem so für sich alleine betrieben wird, ist das super schnell, in der Originalinfrastruktur aber grottig langsam. Ja, das ist halt auch ein Defizit, was wir durch reine Code-Inspektion auch gar nicht feststellen können. Oder aber das, was Michael eingangs gesagt hat, ich stelle fest, wir verwenden irgendwelche uralt Cobber-Bibliotheken, wo es schon 15 Jahre keine Security-Updates mehr gegeben hat. Grundsätzlich funktioniert es, also rein funktional ist das in Ordnung, aber auch sowas bezeichne ich als Infrastrukturschulden. Veraltete Frameworks, es gibt vielleicht Unternehmen, die keine rigide Update-Policy haben. Also Frameworks, Framework-Updates, Programmiersprache, Java 6 in Prot-Systemen. Das ist einfach heute nicht mehr probat. Und auch sowas ist halt eine Art technische Schuld oder Schulden, die wir halt aufnehmen können, die irgendwie in diesem Bereich Infrastruktur.
Weil das Problem ist, es gibt ja auch, Produkte, Lösungen, wieder aus meinem sozusagen Umfeld, die dann eben 20, 30 Jahre laufen müssen, zum Beispiel in der Produktion oder bei Kraftwerken, die du dann auch gar nicht ändern kannst, weil keine Zeit dafür da ist, das zu ändern und das Risiko zu groß wäre. Es funktioniert sozusagen, ich traue mich aber nicht mehr ran, aus genau diesen Gründen. Dann hast du auch Infrastrukturschulden, die dich dann aber in der gesamten Produktlebenszeit dann entsprechend verfolgen.
So, Patrick, ich komme nochmal zurück zu einer Frage, die du eben gestellt hast. Du hast das Wort Organizational Debt genannt, so organisatorische Schulden. Mir ist glatt mal begegnet, dass ein Entwicklungsteam, die wirklich sehr, sehr motiviert, engagiert, kundig, gute Software entwickelt haben, gelitten haben unter grottig schlechten Anforderungen. So, und da können wir jetzt fragen, ist das jetzt ein organisatorisches Problem oder machen wir eine eigene Kategorie Requirements, Defizite auf? Das wäre mir jetzt egal, wo wir das unterordnen, aber wichtig, ne, du hast eben Qualitätsanforderungen genannt, ne, die schlecht sein können, aber es kann sich natürlich generell auf Anforderungen beziehen, also schlechtes Vokabular, inkonsistentes Vokabular, zu oberflächlich formulierte Anforderungen, die für das Entwicklungsteam zu viel Spielraum lassen, Anforderungen, die schon die Lösung mitbringen und sagen, so, du musst das mit folgendem SQL-Statement lösen, obwohl wir eigentlich nicht relational arbeiten und, und.
Darf ich da nur kurz sagen, es gibt so ein Zitat vom Cam Kehner, das ist so eine sozusagen ein Guru im Testen. Und er meinte eben, also wenn du schlechte Requirements hast, kommt auch immer eine schlechte Architektur raus oder abgekürzt Garbage in, Garbage out. Das ist vielleicht so ein Punkt, der das so ein bisschen punktuiert wiedergibt.
Ja, das ist ein ganz guter, der Garbage in, Garbage out sollten wir ganz groß auch mal in die Shownotes schreiben. Das, was ja auch eben blöderweise manchmal daran liegen kann, dass Leute zu Requirements Engineers oder Product Ownern gemacht werden, die das nie gelernt haben. Also die gar nicht wissen, was muss ich überhaupt einem Entwicklungsteam liefern, damit die ihre Arbeit ordentlich machen können.
Du hast vor allem noch eine Stufe, also wenn ich zum Beispiel jetzt an unsere Züge denke, dann arbeitest du immer aufgrund von Ausschreibungen und musst dann die Requirements des Kunden, also des Ausschreibenden, in deine eigene, sag ich mal, Software-Plattform übersetzen und eben entsprechend dann auch umsetzen. Also da kommen dann verschiedene Ebenen auch noch dazu, bis du eben zu Architektur-Requirements kommst, die dann vielleicht aufgrund von vorhergehenden Fehlinterpretationen entsprechend nicht optimal sind.
Die Beispiele, die wir hier diskutieren, oder? Ich glaube, die Grenzen zwischen Requirements, Schulden und eben organisatorischen Schulden sind hier ja fließend, sage ich mal. Was ich oftmals erlebt habe, was unter organisatorische Schulden geht, sind so schlecht geschnittene Teams zum Beispiel, oder wo man so nicht ein Produktteam gemacht hat, sondern zum Beispiel Frontend und Backend separate Linienteams gemacht haben. Und wie du sagst, oder, die Leute sind dann super motiviert, aber plötzlich müssen sie ja aufeinander warten und es wird dann irgendwo Fingerpointing gemacht bei einem Fehler und so weiter. Und das ist für mich eben so ein Inbegriff von organisatorischen Schulden, die eben dann direkten Impact auch auf die Softwarearchitektur schlussendlich haben.
Das ist ein, schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Da schreiben wir bestimmt auch noch ein paar Literaturtipps in die Shownotes, sowas wie Team Topologies oder Ähnliches, ne, die halt konstruktiv darauf eingehen, wie könnte ich das denn vielleicht besser machen?
Ich meine, wir hatten zum Beispiel in einem Projekt das Problem, dass es zwei Architektengruppen gab, also einmal die System Engineers und einmal die Software Engineers. Und die waren sich spinnefeind und haben immer gegeneinander gearbeitet und sich gegenseitig blockiert. Das heißt also, wenn ich hier die Organisation so aufstelle, dass jeder seine Ziele bekommt und um die Ziele durchzusetzen, muss ich aber Druck auf ein anderes Team machen, dann ist es ja auch Organisation, aber auch sozusagen durch die schlechte Definition der Rollen zustande gekommen.
Das sind also Themen unter organisatorischen Schulden mit direktem Impact auf die Softwarearchitektur.
Das wird oft übersehen. Also bei unseren Architektur-Reviews bekommen wir eben genau solche Dinge auch raus, die eben nicht technischer Natur sind. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dieser organisatorische Schuldenbegriff ist aus meiner Sicht wirklich sehr relevant, weil daraus einige Sachen dann folgen können.
Ich glaube, da sind wir uns total einig, wenn ich es halt das Projekt, die Teams, die Zusammenarbeit, die Rollen mies organisiere, würde ich, Michael, das auch wieder in dieses Garbage in, Garbage out packen. Ja, das ist so Grundvoraussetzung, dass wir als Team ordentlich arbeiten und auch ordentlich liefern können. Wenn die schlecht sind, kann halt nicht gehen. Spannend ist halt, dass wir als Entwicklungsteam manchmal keine Mandate haben oder keine Handhabe haben, solche Art organisatorische Schulden zu beheben. Also man gibt uns halt einen guten Compiler und eine gute IDE und sagt so, das ist alles, was ihr braucht, aber na, in Wirklichkeit stimmt das ja nicht. Also wenn wir diese doch beeindruckende Bandbreite möglicher Defizite angucken, ja, dann kann ich halt mit Coding nur einen kleinen Teil davon beheben.
Ja, und meistens haben eben diese organisatorischen Schulden viel größeren Impact als einzelne, sag jetzt mal, in SonarQube gefundene technische Schulden, oder?
Spannender Punkt. Ist natürlich ein bisschen frustrierend.
Ich weiß nicht, wollen wir weitergehen? Jetzt sind wir bei den Schuldenarten quasi. Michael hat es vorhin angetönt mit den Architekturreviews und da sind wir genau darin, wie identifizieren wir überhaupt technische Schulden? Und ja, was ist da eure Erfahrung oder was sind eure Techniken und Werkzeuge?
Ich glaube, das sind verschiedene, weil zum einen, wo man es rausbringt, sind Testen zum Beispiel, dass da eben Probleme entstehen oder dass, wie wir vorher mal erwähnt haben, dass eben die Software so schlecht strukturiert ist, dass auch der Build entsprechend lange dauert. Du siehst oft, auch wenn du es bewusst eingegangen bist, die technischen Schulden, dann weißt du es natürlich, schwieriger wird es bei versehentlichen technischen Schulden. Also was zum Beispiel öfters ist, wenn zu viele Abhängigkeiten zwischen Komponenten oder Modulen entstehen, dass daran auch die Performance zum Beispiel leidet. Da siehst du auf einmal in der Performance der entsprechenden Produkte Probleme und im Endeffekt stehen dahinter eben wirklich auch technische Schulden. Ich meine, oder halt die üblichen Geschichten wie Code-Smells oder Anti-Patterns, die man eben kennt hoffentlich, die einem auch so ein bisschen in diese Richtung treiben. Oder auch Leute, die eben gar nicht verstehen, was sie da eigentlich arbeiten, weil das Onboarding eben entsprechend schlecht gelaufen ist. Also es gibt aus meiner Sicht wirklich die unterschiedlichsten Stellen, an denen man eben technische Schulden bemerkt oder wie man damit umgeht.
Ja, Michael, lass mich mal ein ganz klein bisschen Werbung für Open Source machen. Es gibt, und ich gebe zu, dass ich daran etwas mitschuld bin, ein Open Source, so ein Methodik Open Source Projekt AIM42.org, was sich damit beschäftigt, Architecture Improvement, also Verbesserung bestehender Systeme, etwas zu systematisieren. Und in diesem AIM42 gibt es im Wesentlichen drei große Phasen zum Umgang mit solchen Defiziten. Und die erste heißt halt Analyze. Also ich muss erstmal die Defizite finden, identifizieren, analysieren. Und die in dieser Analyze-Phase oder diesem Analyze-Teil von diesem AIM42, da sammeln wir letztlich Ansätze, Praktiken, Methoden, wie man das tun kann, unter dem Oberbegriff Breitensuche. Also sucht bitte nicht nur im Code. Also es ist total wichtig, dass wir sowas wie SonarQube oder ähnliche Analysewerkzeuge verwenden, na, Metriken erarbeiten. Aber es gibt eben auch noch, und ich finde unsere Liste, die wir eben da so vorher aufgesammelt haben, bis hin zu Organizational Requirements, Infrastructure und so weiter, es gibt halt dummerweise noch ganz viele andere Ecken, auf die unser SonarQube leider nicht kommt oder prinzipiell gar nicht kommen kann. Na, darum wäre jetzt so ein Takeaway für den Umgang mit technischen Schulden aus meiner Perspektive oder so ein Rat an Hörerinnen und Hörer, bitte, bitte öffnet eure Blicke nach links und rechts und guckt, na, wo könnten denn noch Defizite liegen, außer im Code. Ja, also ich will den Code nicht kleinreden, aber es gibt halt noch andere Stellen und ja, da sollten wir halt sicherstellen, dass wir da spezifisch für Systeme auch ausreichend gut in die Breite schauen.
Ein früherer Professor von mir, der hätte an der Stelle gesagt, weil du ja jetzt die Tools genannt hast, SonarQube und so weiter, Understand Structure 101, dass das im Prinzip ja nur Kreidehaufen sind, die SonarQube erkennt. Das erkennt also die Syntax, aber nicht die Semantik und spielt nicht nur die Syntax eine Rolle, ob die Architektur und der Code hohe Qualität haben, sondern auch eben entsprechend, sag ich mal, die Semantik dahinter, die man eigentlich damit erreichen will.
Ja, ich meine, ich habe ganz sauber programmiert, einfach falsche Anforderungen umgesetzt, ja, oder unzureichende Anforderungen umgesetzt. Das habt ihr, war ja auch eben gesagt, ne, dieser Garbage in, Garbage out, das, ja. Das ist ja irgendwie Grundlage, Grundstock dafür, dass wir systematisch mit diesen Defiziten, dass wir die verbessern können, ja, dass ich überhaupt mal in die Breite das erkannt habe. Ja. Ihr habt dann in der Vorbesprechung noch Squale angesprochen als eine Methode. Könnt ihr mich da mal aufschlauen, was das ist?
Das ist die Software Quality Analysis Assessment Method oder for Lifecycle Elements. Die versucht eben zu erklären, wie man eben technische Schulden aufsammelt und wie man sie dann in eine Pyramide einordnet. Und zwar je nachdem, welche Priorität man diesen technischen Schulden gibt. Es gibt ja welche, wie wir vorher schon gesagt haben, die kann ich relativ leicht eliminieren. Zum Beispiel irgendwo ist eine Farbe falsch oder also irgendwelche Kleinigkeiten, das ist ein Syntaxfehler. Im Vergleich zu solchen, die jetzt zum Beispiel ganze Qualitätsattribute betreffen, wie Performance, die man ja auch wesentlich schwieriger dann wieder rausbekommt.
Ich würde dich jetzt am allerliebsten direkt als Contributor für AIM42 verhaften und du schreibst einen kleinen Passus zu Squale. Mindestens mal nehmen wir aber einen Link in unsere Shownotes.
Eine Ergänzung, Gernot, zu den Techniken, welche ich als Softwarearchitekt super mag. Und zwar ist das eine kollaborative Methode. Und zwar heißt die Risk-Storming. Und ich glaube eben, Simon Brown war auch der Initiator oder der Erfinder von Risk-Storming. Und zwar geht es darum, dass man da ein Softwarearchitektur-Diagramm, eine Visualisierung nimmt, das Team zusammentrommelt und da mal so die Risiken und technischen Schulden da mit Post-its auf die Visualisierung, auf die Architekturvisualisierung packen. Und so kommt man in 1-2 Stunden sehr schnell zu einer Ist-Analyse, was da konkret Themen sind, die man dann auch mit einem priorisieren kann.
Das klingt mir ja auch wie ein spannendes Workshop-Format, was wir im Team ganz gut machen können, wo sich halt auch alle Beteiligten gut einbringen können. Und dann aber auch direkt so Dinge verorten können, wenn wir halt überhaupt so ein Komponentensystemüberblick haben. Das, ja.
Weil es gibt ja auch diese Business Value Alignment Geschichte, wo man halt wirklich sagt, welche Teile des Systems haben welchen Geschäftswert. Und daran kann man zum Beispiel auch dann entsprechend rausfinden, wo man eben die meisten Aufwände reinsteckt, um eben technische Schulden abzubauen.
Ja, jetzt haben wir die Schulden identifiziert, oder? Was machen wir jetzt?
Ja, ich habe ja von euch beiden einen ganz lustigen Begriff gelernt, beziehungsweise ich habe ihn gelernt von Michael und dann habe ich ihn von Patrick gehört. Deswegen frage ich euch mal danach. Technical Debt Records, was mich sofort an Architecture Decision Records erinnert hat.
Die habe ich bei Siemens eingeführt, weil ich gemerkt habe, dass technische Schulden ja nicht in Form von Architecture Decision Records beschrieben werden. Können es zwar auch, ist aber nicht der Normalfall. Und da habe ich mir gedacht, wenn es Architecture Decision Records gibt, müsste es doch eigentlich auch Technical Debt Records geben, die auf ähnliche Weise mit einem, sage ich mal, leicht zugänglichen Formular erlauben, dass du wirklich schreibst, wieso ist diese technische Schuld entstanden, wie kann ich die wieder abbauen? Was sind die Risiken, die darin bestehen, wenn ich diese technischen Schulden nicht bearbeite? Welche Vorgehensweise brauche ich, um diese technischen Schulden überhaupt loszuwerden? Wo halt solche Geschichten dann Schritt für Schritt, nicht jetzt, glaube ich, im ersten Schritt, aber das kann sich ja dann entsprechend erweitern im Laufe der Zeit, wo man halt dann wirklich Technical Debt Records hat, die eben auch im Versionierungstool gespeichert werden, wie eben EDRs auch, und die jeder auch Neuzugang oder jeder Architekt sich im Nachhinein auch anschauen kann, um darüber bewusst zu werden, was steckt denn überhaupt noch in meinem System an technischen Schulden drin.
Wenn du sagst, du hast das bei Siemens eingeführt, gehe ich davon aus, dass ihr das auch in ein paar Projekten verprobt habt.
Genau.
Ist das dann wirklich so, dass die Teams ein Dutzend oder ein paar Dutzend solche kleinen Markdown-Files im Git liegen haben? Hm?
Das wurde gemacht. Es gibt natürlich auch Widerstände, so auf die Art, wieso brauche ich TDRs? Ich kann ja auch ADRs nehmen, also die Architecture Decision Records. Also es gibt Widerstände, weil es natürlich den Aufwand erhöht. Allerdings eben nur marginal, wenn man jetzt mal die Gesamtentwicklung anschaut, und hilft aber trotzdem, sich eben entsprechend zu merken, was muss ich vielleicht später mal in meinen Backlog schreiben an Aktivitäten. Da gibt es ja auch die 20-80-Regel. Man soll mindestens 20% der Gesamtbudgets auch auf, sage ich mal, die Bereinigung technischer Schulden entsprechend aufnehmen. Dafür muss ich sie dokumentieren und auch wissen.
Das klingt mir, wie du das beschreibst, auf jeden Fall als eine leichtgewichtige Methodik, um überhaupt Transparenz in Bezug auf solche Defizite zu bekommen.
Richtig.
Na, solange die immer nur versteckt bleiben oder Einzelpersonen über organisatorische Dinge Bescheid wissen, also es auch mal explizit gemacht haben, ist es ja schwierig, auch was dagegen zu tun. Und dieses Offenlegen ist für mich auch so ein notwendiger erster Schritt, damit man dann überhaupt auch vielleicht mal priorisieren, miteinander vergleichen und so weiter kann.
Und auch die Aufwände abschätzen, sehen, ist es ein, sage ich mal, gravierendes Risiko für unser Geschäft, für die Software und welchen Aufwand hat es und spendiere ich diesen Aufwand jetzt wirklich? Also bei wichtigen oder gefährlichen Risiken wird man es auf jeden Fall machen. Vielleicht gehen dann einige unter, die jetzt nicht so relevant sind, also wie vorher gesagt, Rechtschreibfehler in irgendeiner Message, die natürlich aber auch einfach zu lösen ist, aber das sind solche Geschichten, die ich damit machen kann.
Ich muss ehrlich sagen, oder Michael, wo ich deinen Beitrag auf Heise gesehen habe mit den Technical Debt Records, den verlinken wir sicher auch in die Podcast Notes. Das war ein Augenöffner für mich, ganz ehrlich. Das Pendant zu Architecture Decision Records, dass wir die technischen Schulden explizit machen, diese explizit dokumentieren, leichtgewichtig in unsere Software-Architektur-Dokumentation hauen und so auch jeder aware ist von diesen technischen Schulden und da auch zum Beispiel mittels Pull-Request diese Information sogar asynchron gestreut werden kann, fand ich ganz cool. Und was ich, und hier kommt eben noch der Link, welchen ich wirklich schön finde, und zwar Richtung Arc 42, wenn ich da schaue, ich glaube, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin, aber ich würde sagen, Kapitel 11 haben wir Risiken und technische Schulden. Das wäre für mich ein Gefäß, wo wir eben diese Technical Debt Records entsprechend aufführen könnten.
Was mich mal interessiert, weil Gernot, du bist ja der Mitautor, was steht in diesem Kapitel 11 bezüglich Risiken und technischen Schulden drin?
Interessanterweise in vielen Systemen, bei denen ich das ARC 42 zu Gesicht bekomme, gar nichts. Möglicherweise, weil uns halt sowas Leichtgewichtiges wie die Technical Debt Records bislang fehlt. Also die Projekte oder Teams, die halt auch diesen Teil von ARC 42 verwenden, die packen da in der Regel so einen Überblick, so eine kleine Sammlung von Defiziten, von denen sie wissen. Aber das ist wirklich so ein selten verwendetes Teilchen von ARC 42.
Wobei jetzt ja, sage ich mal, selbst bei der Hardware das üblich ist, zum Beispiel Known Issues hinzuschreiben.
Ja, ja. Aber haben wir was über Documentation Debt eben gesagt? Und dann kann natürlich auch dieser menschliche Faktor ins Spiel kommen, dass jemand sagt, ich habe diese Schulden verursacht, also ich habe die Entscheidung getroffen, es hat sich herausgestellt, war nicht gut. Wenn ich das jetzt öffentlich mache, also in die Dokumentation offen aufnehme, dann zeigt am Ende jemand mit dem Finger auf mich und sagt, du warst schuld. Ich würde das anders sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eben auch Mitarbeitende in Teams gibt, die halt ein bisschen Sorge haben, dass da irgendjemand aus dem hohen Management dann diese TDRs findet und Fingerpointing anfängt.
Ja, wobei jetzt ja die TDRs ja nicht dazu dienen, irgendwelche Beweise zu sichern, wer das verursacht hat.
Das dachte ich mir schon.
Sondern wirklich nur als Formulare, wo ich die sachlichen Dinge reinschreibe und einem dafür verantwortlich mache, dass er sich drum kümmert. Das muss aber jetzt nicht der Verursacher sein. Das kann auch irgendjemand anders sein.
Das ist die positive Sicht auf diese TDRs. Ich hatte auch nur angesprochen, es könnte ja auch eine negative geben. Ja, also wir in ARC 42, wir sind komplett der Meinung, dass wir solche technischen und organisatorischen Defizite unbedingt mitdokumentieren sollten. Ja, jetzt gerade, ihr habt das auch gesagt, da kommt jemand neu dazu. Ja, diese Leute sollten schon eine Chance haben auf ein reales Bild. Ja, also nicht nur die guten Seiten, sondern auch die schlechten Seiten irgendwie mal sehen.
Ich kenne halt wirklich Fälle, wo die Leute neu dazukommen, wo mir die Architekten sagen, um sich da einzuarbeiten im System, brauchst du 8 Wochen. Aber die Leute werden sofort zum sozusagen Softwarecode entwickeln, verdammt. Und da entstehen wirklich dann auch viele technische Schulden.
Können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Du wirst halt ins allzu kalte Wasser geworfen, Man verbindet dir die Augen, fesselt die Hände am Rücken. Trotzdem sollst du halt schwimmen.
Ich habe jetzt gerade vorhin auf die Uhr geschaut. Die Zeit verfliegt brutal schnell. Jetzt sind wir bei 56 Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Punkt haben wir noch nicht adressiert, und zwar, oder ich glaube es zumindest, und zwar die Beurteilung. Und ich weiß nicht, ob dort AIM 42 etwas dazu sagt, ob das vielleicht dort bei der Evaluate-Kategorie uns dort hilft bei unseren technischen Schulden.
AIM 42 sagt tatsächlich, zu Verbesserung von Systemen brauchst du unbedingt eine Priorisierung. Also du musst unbedingt einen Überblick haben, welche deiner paar Dutzend Probleme, und so viele finden wir in real existierenden Nicht-Hello-World-Systemen auf jeden Fall, welche von denen welches wirtschaftliche Gewicht haben, also welche Schmerzhöhe von diesen Problemen jeweils verursacht werden. Das ist ja ein großer Unterschied, ob das gesamte Team auf irgendwas warten muss oder nur eine von 10 Personen auf irgendwas warten muss. Ob wir tatsächlich Geld dadurch verlieren, dass wir ungenutzten Cloud-Speicher reserviert haben oder so, oder ob es andere Arten von von Schmerzen sind, die da entstehen. Schmerzkosten, Schmerzhöhe, das ist ja auch was, sag mal, ein schönes Beispiel aus der Medizin bringen, ne? Du kommst halt mit 2 Arten von Verletzungen ins Krankenhaus, was wir nicht hoffen wollen, ne? Aber was halt sein könnte, ne? Dann werden die behandelnden Mediziner, Medizinerinnen auch erstmal gucken, so, wie bedrohlich ist denn welche deiner Verletzungen? Ja, und werden sich halt um das Bedrohlichere zuerst kümmern und mit Priorität und mit Fokus kümmern, ohne dass sie das Zweite komplett vernachlässigen. Ja, aber manchmal gibt es einfach sehr sinnvolle Reihenfolgen, wo man sagt, ich muss das schlimme Problem zuerst lösen. Ja, was hilft mir das, wenn ich halt in einer miesen Infrastruktur noch weiter den Code optimiere, ja, wenn mein Netzdurchsatz also technisch beschränkt ist, dann hilft mir auch diese Optimierung vielleicht nicht weiter.
Ich glaube, gerade bei Safety-spezifischen Geschichten, wie es ja bei der Medizintechnik ja der Fall ist, brauchst du auf jeden Fall hier eine Risikoabschätzung und ein Wissen und auch eine Kostenabschätzung. Weil ich kenne ein Beispiel, das war ein Konkurrent von uns, der hat ein Bestrahlungsgerät entwickelt, an dem dann 3 oder 4 Leute gestorben sind, weil es irgendwie einen Fehler hatten in der Berechnung der Dosis. Das heißt, also es kann also durchaus auch zum Tod führen von Menschen, gerade eben in diesen Safety-Critical-Systemen wie Bahnverkehr oder Medizingeräte und dergleichen. Also sind es auch wirklich mehr als technische Schulden, die ich da unter Umständen eingehe.
Kann man das subsumieren in 3 Kategorien, wie wir mit technischen Schulden umgehen? Zahlen wir die Schuld fort, also den Zins? Zahlen wir es zurück? Oder machen wir vielleicht eine Umschuldung, wo wir irgendwo ein Grant oder so, vielleicht an einem anderen Ort halt eine kleinere technische Schuld entsprechend provozieren? Das wären vielleicht so 3 Kategorien, wo man durch jeden Technical Debt Record durchgehen kann und das entsprechend beurteilen kann.
Ja, ja. Und wenn wir diese 20%, die Micha eben genannt hat, haben als Team an Zeit, ne, dann kann ich natürlich Rückzahlung, Umschuldung grundsätzlich machen. Ja, ich habe auch Teams kennengelernt, die deutlich weniger, wenn überhaupt, Zeit hatten, ja, sondern die halt in diesem Feature-Druck Hamsterrad gewesen sind. Ja, und dann wird es tendenziell natürlich eher schlimmer als besser.
Das wäre wieder Organizational Debt.
Ja, bestimmt. Bestimmt.
Ich meine, das ist ja auch doch eine Frage. Erstens mal, welche Priorität hat die technische Schuld? Wie einfach oder schwierig ist es, sie zu eliminieren? Oder gibt es eben Sachen, wo ich mir sage, okay, da ist eben vielleicht ein Pixel falsch gezeichnet, also hat die falsche Farbe, das lasse ich mal bleiben, das fällt eh keinem auf und ist auch nicht so relevant. Kann ich also die Dinge auch drin behalten, die wirklich von sage ich mal, viel kleinerer Risiko, sage ich mal, Bewertung sind?
Ja, richtig.
Guter Punkt. Also da würde ich jetzt zum Beispiel, und wenn ich weiß, in 2 Jahren muss ich eh ein neues System bauen, dann können mir vielleicht einige der Schulden auch egal sein, weil im Gegensatz zu finanziellen Schulden, wenn ich ein altes System sozusagen dessen Leben beende, dann fallen die Schulden komplett weg, dann muss ich nichts mehr dafür zahlen, dann ist es halt vorbei.
Was halt auch ein möglicher Weg wäre, damit umzugehen.
Ja, wahrscheinlich der falsche oder sicher der falsche, aber könnte man auf die Idee kommen. Und gibt's übrigens auch bei Hardware, also nicht nur bei Software, dass eben da Probleme drin sind, wo man sagt, okay, oder absichtliche Probleme wie Obsolenz sozusagen, ich weiß genau, das geht in 2 Jahren kaputt, da ist aber die Garantie fertig. Das ist eigentlich eine technische Schuld, die ich bewusst eingehe, aber eher aus anderen Zielen, aus, sage ich mal, organisatorischen Zielen.
Ja, ganz, ganz spannende Themen, die wir da besprochen haben. Das eine oder andere Rabbit Hole ist uns zwischendrin untergekommen, wo wir wahrscheinlich hätten auch noch viel tiefer abtauchen können.
Du meinst, wir haben technische Schulden aufgebaut während der Episode?
Wir haben hoffentlich ein bisschen Neugierde geweckt auf das Thema. Das ist ja, trifft uns ja, glaube ich, alle in der Praxis.
Ich würde sagen, fast eine Punktlandung, oder Gernot und Michael? Es war so ein gesamtheitlicher Blick über eben technische Schulden und eben auch weitere Schulden. Also wir haben angeschaut, ja, was sind denn technische Schulden? Wie werden diese aufgenommen? Die Arten? Und eben auch ein Fokus auf den Umgang von den technischen Schulden.
Ich muss sagen, dass ich auch viel jetzt von euch gelernt habe, was ich nicht so unbedingt wusste oder was mir nicht so bewusst war. Also insofern glaube ich, wenn 3 Leute von ihren Erfahrungen sprechen, da kommt halt einiges raus oder mehr raus, als wenn es ein Einzelner tut.
Mir ist zwischendrin noch eingefallen, weil es halt noch so viele Abzweigungen gegeben hätte, die wir hätten nehmen können. Vielleicht, liebe Hörerinnen oder Hörer, schreibt ihr uns mal in Kommentare oder eine E-Mail an den Softwarearchitektur-Podcast Themen im Umfeld dieser technischen organisatorischen Schulden, wo ihr vielleicht noch was mehr darüber wissen wollt oder wo wir noch mal reden könnten. Das Thema Verbesserung, also systematische Verbesserung, also wie kriege ich die Schulden dann weg? Das haben wir halt wirklich nur in Stichworten angesprochen. Da gibt's ja auch ganz viele Patterns technischer und organisatorischer Art. Wenn euch das interessiert, sagt uns das doch. Ich glaube, so wie ich die beiden hier sehe, wir würden uns auch nochmal zusammensetzen. Danke für euer Interesse auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und ich glaube, jetzt hätten wir's, oder, Patrick?
Vielen Dank, dann würden wir schließen. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag.
Danke euch. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. Ciao.